why history is important.
But no, I agree, history is very important.
Now, looking back as a historian,
I think it also should be entertaining. I think history has to be fun.
Wir befinden uns im Jahr 1903 in der mondänen Schweizer Stadt Luzern in der Innerschweiz und da kommt eine Schrift in Umlauf. Weltall-Erdrelief nach neuester Ansicht. Und wir werden heute über allerlei wilde Schriften und Buchtitel sprechen. Und diese Schrift, dieses Weltall-Erdrelief nach neuester Ansicht, ist eine 16-seitige Broschüre. Auf dem Titelblatt edle Jugendstilornamente, der Text moderne lateinische Buchstaben, ebenfalls verziert mit Jugendstilinitialen. Und auf Seite 1 der Broschüre befindet sich eine gezeichnete Weltkarte, eine Ansicht der flachen Erde, also die Erde als Scheibe. Der Autor, Melchior Tönni, ist ein einfacher Senn, also ein Hirte, der Vieh hütet, Milch zu Butter und Käse verarbeitet. Und die Broschüre ist quasi ein Begleittext zu einem kreisrunden flachen Erdrelief, das Tönni selbst gebaut hat. Und im Text erläutert er seine Theorie der Scheibenerde mit Argumenten, mit Alltagserfahrungen. Und Tönni, der Senn, ist natürlich kein Gelehrter, er ist kein Wissenschaftler. Und um 1900 glaubt eigentlich kaum jemand, schon gar kein Gelehrter, dass die Erde flach sei. Aber, und das schreibt Tönni am Ende seiner Schrift, er habe nun seit über 30 Jahren alle naturwissenschaftlichen Bücher, Schriften, Karten, Zeitungsberichte zum Thema erforscht und studiert. Und er sagt, er komme zum Schluss, die Erde müsse flach sein. Tönni sieht sich aber nicht irgendwie im Kampf gegen etablierte Lehrmeinungen, gegen Gelehrte oder Hochschulen, die ihn unterdrücken und seine Wahrheit. Tönni ist kein Spinner, ist kein Verschwörungstheoretiker. Er sieht sich eher als Teilnehmer am Fortschritt. Und seine Haltung ist, er ist den Gelehrten und Experten einfach einen Schritt voraus, weil diese haben schlicht noch nicht die richtigen Schlüsse gezogen. Und das ist ganz wichtig, Tönni ist ein angesehener Mann, er ist vermögend, er ist Familienvater, er steht fest im Leben, er ist erfolgreich. Und Alan, die Frage, die uns heute beschäftigen wird, lautet schlicht, warum?
Ja, warum? Hi Mirko.
Hi.
Danke für diese einmal etwas andere Einführung ins Thema, in diese neueste Folge von Überall Geschichte. Hallo auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja Mirko, du hast das Feld schon schön aufgespannt mit dieser Beschreibung von Melchior Tönni, über den wir heute ganz viel erfahren werden. Unsere Folge heute dreht sich genau um die Frage, mit der du aufgehört hast. Warum riskiert Melchior Tönni als angesehener Mann das, was er da tut? Wieso riskiert er seinen Ruf? Woher hat er seine Theorien und Ideen? Und was hat das mit unserer Gegenwart heute zu tun? Und wir hatten es ja letztes Mal von etwas anderem, von den Wettermachern. Und das heute ist so ein bisschen der zweite Teil eines Themenblocks über Wissenschaftsskepsis, Anti-Establishment-Erzählungen bis hin zu Verschwörungsglauben. Also ein toxischer Cocktail, der sich da bietet und der ja auch unsere Zeit heute wahnsinnig prägt. Und ja, Mirko, du hast dieses Beispiel mitgebracht von Melchior Tönnis Geschichte.
Genau.
Und die wirft ja auch Schlaglicht auf das Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft, auf die Politisierung der Wissenschaft, die auch heute unsere Öffentlichkeit prägt, unser Vertrauen in den Staat. Wir haben in den USA zum Beispiel Robert Kennedy Jr., den Impfgegner an der Spitze der Gesundheitsbehörde. Wir haben auch einen Präsidenten dort, der von Autismus-Medikamenten schwafelt. Wir haben diese Zeit hinter uns mit der Corona-Pandemie, die auch geprägt war von vielen Verschwörungstheorien. Und wir haben natürlich den Klimawandel, der in den Augen gewisser Leute, vielleicht auch viele Leute, der größte Hoax ist von allen Zeiten.
Ja.
Ja, das ist so das Feld, in dem wir uns bewegen.
Und das ist natürlich eine ideale Basis, um uns ein bisschen historisch auch zu vertiefen. Und was du jetzt umrissen hast, ist ja eigentlich im Wesentlichen der Kern unserer Welt heute. Sie ist kompliziert, es gibt sehr komplexe Zusammenhänge, es gibt ganz viele SpezialistInnen, die auch nötig sind, um gewisse Dinge zu verstehen. Vieles ist gar nicht mehr nachvollziehbar, verstehbar, ohne dass man über entsprechendes Fachwissen verfügt. Man traut seinen Sinnen, seiner Wahrnehmung daher manchmal nicht so ganz. Also warum sollten Dinge anders sein, als man sie wahrnimmt? Dieser Skepsisimpuls, der für diese Folge sehr wichtig werden wird. Und ganz vieles hängt natürlich auch zusammen mit dem Umfeld von Personen. Also wie kommt man oder mit welchen Ideen kommt man in Kontakt? Wer umgibt Personen? Wie ist das soziale Milieu und so weiter? Und das wollen wir mit dieser Folge ein wenig ausleuchten. Und vielleicht noch eine Quellennennung zu Beginn. Ich stütze mich da ganz wesentlich auf Urs Haffners Buch Dönnies Erdscheibe, ein Käser und seine Welt, ist dieses Jahr 2025 erschienen. Und ja, lass uns eintauchen in Dönnies Welt.
Es ist auch ein Buch, das wir sehr empfehlen. Eben Urs Haffner, ein Schweizer Historiker, freischaffender Historiker, der zum Journalist geworden ist, wie er es selber sagt, hat sich schon mit vielen spannenden Themen beschäftigt, Kindheit, Psychiatrie, dem frühen Sozialismus in der Schweiz, und jetzt hat er dieses sehr lesenswerte Buch geschrieben. Und ja, Mirko, eben, es ist eine Folge voller Spurensuchen. Und Melchior Dönni ist im Zentrum dieser Geschichte heute. Wer war dieser Mann?
Dönnies Eltern, vielleicht um da anzufangen, die stammten vom Land, also vom Umland rund um Luzern. Dönni selbst am 13. Januar 1842 als erstes von vier Kindern geboren. Die Familie zieht dann nach Luzern. Über die Kindheit ist wenig bekannt. Es ist sehr wahrscheinlich kaum viel Geld vorhanden. Also das ist Working Class, diese Familie. Dönni macht dann eine Ausbildung zum Milchhändler. Und 1876, da ist Melchior Dönni 34 Jahre alt, heiratet er Katharina Korner. Und die beiden, die wohnen im Luzerner Weihquartier, das ist so eine aufstrebende Ecke der Stadt. Hier wohnen die Reichen, Wohlhabenden, viele Touristen kommen da auch hin, flanieren durch die Gassen und Quartiere. Und das Ehepaar führt gemeinsam den Niedlenpalast. Ist ein Geschäft mit Käserei und integriertem Milch- und Kaffeehaus. Grandiose Sicht auf den See, auf den Vierwaldstätter See, das Bergpanorama. Und ja, dieser Niedlenpalast ist weiterum bekannt. Also Dönni und seine Frau verkaufen da Kaffee, Milch, Käse, Eierkuchen, Krapfen, allerlei Gebäck, vor allem sogenannte Fusterli aus Schlagrahm und Frischkäse. Und sein Publikum, das sind Ausflügler, die es sich leisten können, die von der Stadt in die Berge ziehen, auch Kinder, Liebespaare. Und ja, die führen da diesen Niedlenpalast. Ein Jahr nach der Heirat, 1877, kommt das erste Kind zur Welt, die Tochter Lina. Aber die Mutter, Katharina, die stirbt noch im selben Jahr, Kindbettfieber. Und Dönni stellt dann eine Haushälterin ein, Maria Schrieber, eine resolute, robuste, junge Frau, wie es Haffner beschreibt. Und die kümmert sich um Kind und Geschäft mit. Ab 1880 dann, da ist sie 18 Jahre alt, kümmert sie sich auch um Melchior Dönni selbst. Sie wird nämlich seine zweite Frau. Die machen eine Hochzeitsreise bis nach Neapel, was auch einiges sagt über den Wohlstand, den Melchior Dönni mittlerweile erlangt hat. Die gehen da über die Alpen mit Kutsche. Der Gotthard ist noch nicht durchtunnelt in dieser Zeit. Es folgen weitere Kinder, sieben insgesamt. Die Familie zieht um in ein größeres Mehrfamilienhaus. Es wird ausgebaut, die Käserei wird erweitert. Dönni ist wohlhabend geworden mit dem Niedlenpalast und mit seiner Käserei. Also ist ein angesehener Geschäftsmann in Luzern.
Niedlenpalast hast du vielleicht unterschlagen für unsere deutschen und österreichischen Zuhörer. Niedle ist ein, glaube ich, Innerschweizer Wort für Sahne, Rahm.
Genau, also der Rahmpalast.
Der Rahmpalast.
Gut Deutsch.
Ein bisschen anders dann. Gut, Geschichten und Biografien, die hängen ja oft auch zusammen mit den Eigenheiten der Orte, an denen sie spielen. Und du hast schon gesagt, der Ort dieser Geschichte ist die Stadt Luzern in der Zentralschweiz.
Ja.
Was ist das für eine Stadt in dieser Zeit? Heute kennen das ja viele vielleicht auch aus dem Tourismus, aber damals hat es ja auch noch ein bisschen eine andere Funktion gehabt. Was ist das für ein Milieu im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert?
Ja, wie viele Städte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also dieser Zeit der Industrialisierung, Modernisierung, ziehen ganz viele Menschen in die Stadt Luzern. Es gibt ein rasantes Wachstum, also da gibt es ganz viele Menschen, die Arbeit suchen. Und um die Jahrhundertmitte, 1850, hat die Stadt noch 10.000 Einwohner. 1890, dann 40 Jahre später, sind es 20.000, Verdoppelung, und 1910 bereits 40.000. Also da findet vergleichsweise ein rasantes Wachstum statt. Luzern ist keine Großstadt, aber Luzern ist mondän. Also die Stadt ist auch Tourismuspionierin. Ab 1871 fährt die erste Zahnradbahn Europas auf die Rigi, also dieses Bergmassiv mit der pittoresken Aussicht in alle Richtungen. Es gibt 150.000 Besuchende pro Jahr bei einer Stadt von ein paar 10.000 Einwohnern. Eine massive Zahl an Leuten, die von extern zuströmen. Ab 1889 dann die steilste Zahnradbahn der Welt auf den Pilatus, also den anderen Hausberg Luzerns, wenn man so will. Mhm. Also Natur, Tourismus, Berge, das ist sehr präsent in der Stadt, aber die Stadt ist auch ziemlich innovativ im technischen Bereich. Also das erste Wechselstromkraftwerk der Schweiz wird in Luzern in Betrieb genommen. Die Elektrizität, die bringt dann auch Beleuchtung für die Seepromenaden, für die Hotels, für die Gasthöfe. Viele Gäste aus dem Ausland kommen nach Luzern, vor allem Briten. Und die Regierung der Stadt erkennt dann auch das Potenzial, fördert diesen Luxustourismus auch. Also da werden Souvenirgeschäfte hochgezogen, ganz viele Fotoateliers entstehen, wo man sich ablichten kann. Luzern ist oder wird in dieser Zeit eigentlich so der Inbegriff für Grandeur, für Schick. Es ist die Zeit der Belle Époque, also dieser Zeitgeist um 1900, als Dönny an die Öffentlichkeit geht, dann auch mit seinen Schriften. Luzern ist eine boomende Stadt, eine moderne Stadt. Es gibt diese Aufbruchsstimmung. Überall wird der Fortschritt auch gefeiert. Das Kino kommt auf, die Fotografie verbreitet sich rasant. Und, was auch ein wichtiger Punkt ist, seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts werden die Wissenschaften das dominierende Erklärungsmodell für das, was in der Welt vor sich geht. Und das Luzerner Tagblatt schreibt 1902 über Gelehrte und Forscher, sie erscheinen, Zitat, als Zauberer mit göttlicher Gewalt. Also die Wissenschaft, die Gelehrten, das ist die Spitze
der Menschheit.
Der Menschheit. Und Dönny, ja, der ist vielleicht eine Art Gegenfigur zu dem, wie es auch einige gibt in dieser Zeit. Aber da kommen wir noch drauf.
Ja, da passt einer eher weniger gut rein, der von der flachen Erde redet, um diese Figur jetzt noch ein bisschen besser zu ergründen. Mm. Lass uns auch einen Blick auf sein Umfeld werfen, auf seine berufliche, seine professionelle Sozialisierung. Du hast ja gesagt, er ist im Käserei-Business. Ja. Typisch schweizerisch, kann man sagen. Ja, wir wollen hier auch ein paar Klischees
bedienen. Wir essen unglaublich viel Käse. Wir lieben Käse.
Genau. Warum müssen wir über Käse sprechen, wenn es um Flacherdler geht? Ich meine, wir reden gerne über Käse und über die Schweiz. Aber da gibt es ja diesen Zusammenhang irgendwie, oder?
Ja, den Zusammenhang, den werden wir natürlich jetzt ergründen. Dönnys Wohlstand basiert auf der Milchindustrie, habe ich gesagt. Also Luzern ist in dieser Zeit ein Agrarkanton. Heute klagen ja ganz viele Bauern auch immer wieder über tiefe Milchpreise. Die Schweizer Bauern werden ja seit Jahrzehnten mit Subventionen vom ausländischen Markt geschützt, abgeschottet. Die Landwirtschaft ist unter Druck. Damals aber gibt es unglaublich hohe Preise für Milch und Milchprodukte. Also Luzern ist ein Milch-Eldorado. Und der Luzerner Ingenieur und Förster, halte dich fest, Friedrich Merz, schrieb im Volkswirtschaftslexikon der Schweiz 1887, die jährliche Milchproduktion habe einen Wert von 180 Millionen Franken. Also das wären heute etwa 56 Milliarden Franken. Eine absolute Fantasiezahl. Ich weiß nicht, ob die stimmt, wahrscheinlich nicht, aber es sagt schon einiges aus. Milchwirtschaft, da konnte man Geld machen. Und das Problem damals war, man produziert vor allem Fettkäse, zum Beispiel Emmentaler. Fettkäse, jetzt wird es ein bisschen nerdy, Fettkäse heißt, das Fett der Milch geht in den Käse über und entsprechend ist die Milch dann fettarm und für die gute Butter bleibt nichts mehr übrig. So.
Okay.
Und Dönnys Erfolg basiert jetzt darauf, dass er genau diese Nische bespielt. Also er produziert stattdessen hochwertige Butter, Rahm, Magerkäse. So, er versucht sich quasi mit qualitativ hochwertigem Butter ins Geschäftsleben zu stürzen, hat massiv Erfolg damit. Dazu nochmals Friedrich Merz. Es sei ein harter, schmackhafter, stark gesalzener Magerkäse, den da Dönny in den Markt wirft.
Klingt gut.
Klingt super, würde ich gern probieren. Dönni ist super erfolgreich, steht in Luzern an der Spitze der Käsereien, also 1889 gibt es 20 Stück davon in der Stadt. Das ist auch relativ neu, dass Käsereien in den Städten ansässig sind. Und Dönni führt die größte dieser 20 Käsereien, also verarbeitet jährlich knapp 190.000 Liter Milch zu über 11.000 Kilogramm Käse, hat 350 Kühe, von denen er die Milch verarbeiten kann. Also der ist ziemlich erfolgreich. Und Alan, ja, warum sprechen wir von Käse, wenn wir von Flacherdlern und Wissenschaftsskepsis sprechen? Zum einen, Dönni ist sehr erfolgreich, also ist kein Spinner, irgendein Irrer, ist eingebettet ins Geschäftsleben, in den 1880ern der erfolgreichste Molkereibesitzer und Milchverarbeiter Luzerns. Er verfügt über knapp 40.000 Franken steuerpflichtiges Kapital, das wären heute etwa 2 Millionen. Ist nicht superreich, aber Dönni kam von unten. Also er hat sich hochgearbeitet, er hat sich etwas erarbeitet. Das setzt man nicht einfach so aufs Spiel. Zum anderen, diese Milchverarbeitung, diese Milchindustrie, die ist hochkomplex. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Mein Bild von Milchwirtschaft, und so war es tatsächlich sehr lange, war, dass die Käser Milch in große, flache Gefäße gießen, im kühlen Keller lagern und dann warten. Nämlich so lange, bis der Rahm von der Milch scheidet und man dann diesen Rahm abschöpfen kann oben. Und in dieser Zeit ändert sich das gerade. Also am Ende des 19. Jahrhunderts ist diese Milchindustrie zu einer Hightech-Industrie geworden. Es gibt moderne Maschinen und Instrumente, es gibt Käsepressen, Thermometer, Milchkühler, Sterilisierungsapparate, Pasteurisierung ist natürlich ein Thema. Es braucht höchste Reinlichkeit, damit nichts verdirbt oder gesundheitliche Risiken entstehen. Und es gibt Milchzentrifugen, angetrieben von Gasmotoren, Benzinmotoren. Und Dönni ist ein Pionier. Also er führt als erster in Luzern so eine Milchzentrifuge ein. Und das zeigt, Dönni ist nicht ein Weltfremder, ein Freak. Also er ist auch durchaus sehr innovativ, er ist risikofreudig, er ist vorne dabei, am Puls der Technik, wenn man so will. Die Frage bleibt also, warum zum Teufel geht so einer wie Dönni diesen Schritt und behauptet, die Erde sei flach? Entgegen allen Lehrmeinungen und dem etablierten Wissen seiner Zeit.
Du hast ja am Anfang zitiert aus diesen Broschüren, das Relief erwähnt auch, oder die Reliefs. Wann fängt er damit an? Wie kam es dazu? Was steht da drin in diesen Schriften?
Was man weiß, 1890 oder zu Beginn der 1890er zieht sich Dönni zuerst mal aus dem Geschäftsleben zurück. Er ist da etwa 50, verpachtet den Betrieb, zieht nochmals um. Und das ist auch nicht so wahnsinnig viel bekannt über diese Zeit. Und dann 1899, da ist er 57 Jahre alt, publiziert er seine erste von 4 Schriften und die trägt den Titel «Wie sich ein Ungelernter das Weltall denkt». Und darin bringt er erstmal diese Idee auf, die Erde ist kein Globus, sondern eine Fläche. Man weiß nicht, welche Auflage diese Broschüre hat. Sie ist auch unterzeichnet mit M.D., also anonym. Aber Luzern ist sehr wahrscheinlich ein bisschen zu klein, als dass man nicht wüsste, wer M.D. ist. Und klar, das braucht Mut. Also er steht damit entgegen fast allem, was um ihn herum passiert. Und er liefert in dieser ersten Broschüre auch seine 3 Gründe, warum die Erde flach sei. Erstens das Wasser. Wasser laufe nämlich immer zum tiefsten Punkt. Die Erde kann also keine Kugel sein. Zweitens die Luft. Je höher, desto reiner und durchsichtiger. Und darum müsste man bei weit entfernten Schiffen nur den Mast sehen. Mhm. Und drittens die Schwerkraft. Würde man eine Kugel senkrecht nach oben schießen, dann fällt sie immer am selben Ort runter. Also die Erde bewegt sich nicht, sie steht am Ort. Sie könne sich gar nicht bewegen, weil sonst würde die Kugel an einem anderen Ort runterkommen. Mhm. Und das ist sein Hauptargumentarium. Und Dönni positioniert sich auch clever. Also er gibt zu, dass er nicht über präzise Messinstrumente oder ein Labor verfüge, dass er nicht wie die Forscher jahrelang studiert habe. Und er sagt auch, die wissen mehr als ein gewöhnlicher, ungelehrter Erdenbürger. Also er inszeniert sich als Normalo, setzt sich ab vom Mainstream, von diesen Mainstream-Wissenschaften, aber gerade weil Gelehrte so lange studieren und forschen würden, akzeptieren sie eben keine widersprechende Meinung. Und sie seien befangen, das Spezialistentum führe sie in die Irre. Und Dönny hingegen, der hat Alltagserfahrung. Also er ist nicht verkopft, er sieht und erlebt, wie die Welt ist. Und er vermengt dann seine Scheibentheorie auch mit einer spirituellen, fast pantheistischen Note. Also der Text beginnt mit: Was man sieht, das lebt und schwebt und wächst. War nichts, wurde klein, dann groß, nahm ab und wurde wieder zu nichts. Also er ist da auf einer sehr hohen Flughöhe auch, bringt eine Art Kreislauftheorie ins Spiel. Alles entsteht und vergeht, auch die Erde. Er würde dann irgendwann verbrannt werden durch die Sonne und es würde eine neue Erde entstehen durch die Allmacht und Güte Gottes und so weiter. Und schließlich endet er mit: Die Erde bleibt stehen, die Sonne umkreist deren Oberfläche täglich einmal.
Also ist schon sehr interessant, da klingt ja schon sehr vieles an, was wir heute auch wirklich wieder hören. So diese Skepsis gegenüber Eliten, wissenschaftlichen Eliten, die uns auch mit ihrem Wissensvorsprung, den sie zu haben scheinen, die wollen uns vorschreiben, auch wie wir auf die Welt blicken müssen und pachtet da den Common Sense für sich als gewöhnlichen Erdenbürger, wie er es nennt, ungelernter Erdenbürger. Schon interessant. Ich bin auch dann gespannt darauf zu hören, wie er auf dieses Thema kommt, als Mann der Milchindustrie. Ich weiß auch nicht, er könnte sich ja auch mit Impfungen für Kühe beschäftigen oder dergleichen oder den Nutzen von Sterilisierung hinterfragen. Das würde mich jetzt alles dann nicht so überraschen, aber dieses Flacherde-Thema ist ja schon ein bisschen weit her. Ist
schon nicht so naheliegend.
Nein, bin gespannt, wie du das dann auflöst. Vielleicht nochmal zurück zu den Broschüren. Die erste Broschüre ist ja der Start einer regelrechten publizistischen Reihe. Er macht da insgesamt 4 Publikationen bis 1904. Wie muss man sich das vorstellen? Sind das zusammenhängende Schriften? Baut er da Stück für Stück ein Argumentarium auf? Und wie sieht denn das auch aus? Sind das schöne Bücher? Ist das ein bisschen Marke Eigenbau?
Ja.
Wie sieht das aus?
Ja, ich glaube nicht, dass er das von Anfang an als publizistisches Paket gedacht hat. Die Broschüren, vielleicht zu dieser Frage zuerst, wie sehen die aus? Also das sind dünne Bändchen, Heftchen, so ungefähr im A5-Format. Und Dönny entwickelt eigentlich über diese 4 Schriften sein Argumentarium laufend weiter. Also 1902 folgt die zweite Broschüre, wie man sich das Weltall denken kann, heißt die. Die ist schon aufwendiger gestaltet, redigiert, der Schriftsatz passt. Also da hatte Dönny offensichtlich professionelle Unterstützung auch. Es ist nicht bekannt, wer das gemacht hat oder wie viele da dahinter stehen. Und hier, und das ist ganz wichtig, liefert Dönny zum ersten Mal den Slogan: Die Erde steht, die Sonne geht. Und dieser Satz, der wird ganz wichtig werden noch.
Ein schöner Slogan.
Ein sehr schöner Slogan, genau. Und Dönny, der liefert dann neue Zahlen und Facts, zum Beispiel, also Facts in Anführungszeichen, zum Beispiel, die Sonne können nicht Millionen Kilometer entfernt sein, sonst wäre sie für das menschliche Auge schlicht nicht mehr sichtbar, weil das menschliche Auge kann bestenfalls 10.000 Kilometer weit sehen, die Sonne sei nur etwa 400 Kilometer entfernt, ihr Durchmesser betrage 40.000 Kilometer. Und frag bitte nicht, wie er das genau berechnet hat, ich habe keine Ahnung, aber er liefert da so scheinwissenschaftlich Zahlen, Argumente, versucht auch Erklärungen zu liefern für mögliche Ungereimtheiten seiner Scheibentheorie. Also sagt zum Beispiel, es werde heißer, je tiefer man in der Erde geht, weil unter der Erde im Innern ein Feuer brennt. Hat er ja nicht ganz unrecht. Er interpretiert das einfach ein bisschen anders. Und er sagt, dieses Feuer, das würde der Erdscheibe ihre Schwebekraft geben. Also er mixt da Thermik, Hitze, Scheibengestalt und versucht da seine Theorie weiter auszuarbeiten. Und auch interessant, er schreibt dann über seine Schulzeit von seinem Lehrer, der von der Kugelgestalt und der Erdrotation erzählt habe. Und er sagt, oder er schreibt, der Schüler muss lernen, was ihm der Lehrer befiehlt. Er darf höchstens denken, das kann nicht so sein. Also er impliziert eigentlich die Autorität des Lehrers, der Schule vermittelt die Richtigkeit der Wissenschaft. Es ist nicht naheliegend, nicht nachvollziehbar. Dönny hat das nicht verstanden in der Schule. Und das ist, ja, hat mich auch sehr erinnert an 2025. Also dieser Impuls zu sagen, die sagen uns, wie es sein soll, dabei sehen wir ja, dass es nicht so sein kann. Ja. Und ich glaube, da sind wir wieder bei diesem Kernproblem von heute, die Komplexität. Man muss Wissenschaft im überwiegenden Fall einfach glauben. Also man hat schlicht nicht die Mittel, etwas nachzumessen, zu verstehen.
Ja.
Und es ist so komplex und darum kommt eben auch diese Alltagserfahrung ins Spiel. Man kann es ja im Alltag selbst erfahren und sehen. Die Erde kann keine Kugel sein. Und Alan, ich habe mir das lange überlegt, aber ich meine, wie würdest du beweisen, dass die Erde eine Kugel ist? Also gib mir einen Beweis, den ich als normalen Menschen logisch nachvollziehen kann. Das ist nicht ganz einfach.
Könnte ich dir auch nicht sagen. Nein, yeah. Könnte ich dir auch nicht sagen. In dem Sinn, ja, ist Dönny da einer großen Sache auf der Spur, vielleicht.
Ja, hat er sicher das Gefühl, ja, auf jeden Fall.
Was ich interessant finde, der Mann hatte nicht nur geschrieben und publiziert, er hat auch Erdreliefs gebaut, auf die er dann in seinen Broschüren hinweist.
Ja.
Also es ist ja auch ein bisschen ein quasi wissenschaftlicher Zugang. Er konstruiert seine Scheibenerde, von der er überzeugt ist, auch ganz praktisch, materiell, als Experiment, also nicht nur als abstrakte Gedankenwelt, baut das wirklich nach. Wie muss man sich das vorstellen? Was sind das für Reliefs?
Ja, diese Reliefs, die sind etwa 30 mal 30 Zentimeter groß, also montiert auf einem quadratischen Brett. Und dieses eine Relief auch, das überliefert ist, das schickt Dönny wahrscheinlich im Sommer 1902 zum ersten Mal an das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum in Bern. Und der Amtsdirektor damals, Friedrich Haller, der hat das Relief umgehend retourniert, weil Dönny hat sich nicht an die Eingaberegeln gehalten. Also es ist keine rechtmäßige Eingabe, typisch schweizerisch könnte man sagen. Ja. Man muss sich schon an die Regeln halten, wenn man da Innovation anmelden möchte. Und darum hat er dann am 24. September des gleichen Jahres 1902 das Paket nochmal in Luzern auf die Post gebracht, abgeschickt. Und so kommt dann dieses Erdrelief 2, wie es beschrieben ist, dieses selbstgebaute Modell der Erde, diese hölzerne Scheibe ins Eidgenössische Patentamt. Und ja, diese Scheibe ist ein kleines Kunstwerk. Es ist natürlich sehr viel unmittelbarer, es taugt sehr viel unmittelbarer dazu, die Erde zu begreifen. Also auch weil Dönny auf dieses Brett einen weißen Kreis aus Papier-Mâché, also aus Pappe, konstruiert hat. Und da sind die Erdteile drauf, die Kontinente, die Weltmeere, die Berge, die erheben sich auch so eben als Relief über dem Brett. Ist ein Papperelief, das die Erdscheibe zeigt. Und die Kontinente, die sind mit roter Schrift bezeichnet, Europa, Amerika, Afrika, Australien, Asien. Und am äußeren Rand dieser Scheibe ist ein weißes Eisgebirge, angeschrieben mit Eisgürtel. Und ist klar, das hindert die Ozeane am Abfließen, weil er hat ja geschrieben, das Wasser fließt immer zum tiefsten Punkt und wäre die Erde eine Scheibe, müsste ja am Ende das Wasser irgendwo ins All fließen. Und darum gibt es diesen Eisgürtel rundherum. Und in der Mitte ist der Nordpol mit einem rot-weiß bemalten Nagel, an dem ein Schweizer Fähnchen hängt.
Gut.
Wunderbar. Also wirklich so ein kleines Kunstwerk. Und es gibt auch rote Kreise auf der Oberfläche, die den Lauf der Sonne über der Erdscheibe anzeigen. Und die weisen damit natürlich auch die Tag-Nacht-Grenze aus. Also er versucht wirklich, die ganze Erde, Tag, Nacht, den Lauf der Sonne, er versucht das alles in diesem Relief zu erklären.
Faszinierend. Das Eisgebirge.
Genau.
Das klingt schon auch ein bisschen, ich meine das jetzt gar nicht abwertend, aber nach einer sehr kindlichen Fantasie.
Ja, absolut.
Ist interessant, ist interessant. Und ja, man kann sich das auch vorstellen, wie das eine Faszination auch auslöst. Und nach der Pause werden wir uns anschauen, warum dieses Erdrelief von Dönny möglicherweise der initiale Funke war für eine wissenschaftliche Revolution, die das bekannte Bild der Welt und die Gesetze der Natur komplett auf den Kopf stellten. Vielleicht. Bleibt dran, ihr werdet es erfahren nach der Pause. Und da sind wir wieder mit dieser Folge über den Flacherdler. Schönes Wort. Melchior Dönny. Über Wissenschaftsskepsis, Anti-Establishment-Erzählungen und ja, auch spezielle Sichtweisen auf die Welt. Und wir sind stehen geblieben bei den Erdreliefs, die Melchior Dönny, dieser angesehene Mann, gebaut hat, wo er sich die Erde wirklich als Scheibe vorgestellt hat, mit einem Eisgebirge umrandet. Welchen Zweck haben jetzt diese Reliefs, für die er ja ein Patent will? Und was passiert konkret mit diesen Reliefs oder mit diesem einen, das er da rumschickt?
Er schickt ja sein Relief ans Eidgenössische Patentamt und seinem Relief legt er den Patentantrag natürlich bei und da ist ein handschriftliches Blatt dabei, also die Erklärung, warum. Und da steht drauf, erstens, er wolle zur Lösung dieses großen Problems beitragen. Er schreibt nicht, was das Problem ist, meint wohl die Form der Erde, das schreibt er aber nicht explizit. Zweitens, diesbezüglich wolle er seine Ansicht und gründliche Überzeugung feststellen. Und drittens, durch die Erdreliefkarte wolle er eine übersichtliche Darstellung des Weltalls schaffen. Und in Bern angekommen wird Dönnys Relief dann sehr wahrscheinlich von einem jungen Beamten bearbeitet, der den Status eines sogenannten technischen Experten dritter Klasse hatte. Und dieser junge Mann, der Dönnys Relief wahrscheinlich entgegennahm, ja, der ist immer wieder inspiriert auch von den Erfindungen, die bei ihm über den Tisch gehen, für die ein Patentamt gemeldet werden soll. Er mag wahrscheinlich auch das gute Gehalt, das kann er dringend gebrauchen. Und später wird dieser junge Mann in seinem Leben den Ruf eines exzentrischen Genies genießen. Und er wird rückblickend auch über seine Zeit im Eidgenössischen Patentamt schreiben, es sei ein weltliches Kloster, wo ich meine schönsten Gedanken ausgebrütet habe.
Ja.
Und dieser Mann, du weißt es vielleicht, war niemand Geringeres als der junge Albert Einstein.
Ja.
Der später mit seiner Relativitätstheorie die Physik revolutioniert hatte. Und da gibt es eine unheimliche Parallele auch zu Dönny, finde ich. Auch die 1905 veröffentlichte spezielle Relativitätstheorie und die 1916 veröffentlichte allgemeine Relativitätstheorie, die gelten ja anfänglich auch als Hirngespinst, als Pseudowissenschaft. Mhm. Sehr interessant.
Ja, yeah. Yeah, absolut faszinierend.
Ja, jedenfalls dieses Relief Nummer 2 von Dönny, das wird am selben Tag noch patentiert, erhält die Nummer 25409 und dazu gibt es den Satz: Gegenstand vorliegender Erfindung, ein Erdrelief, bei welchem die dem Meeresniveau entsprechende ganze Erdfläche als Ebene abgebildet ist, aus welcher das Festland in Relief hervorragt. Also eine Kurzbeschreibung. Das definitive Patent kommt dann aber erst 8 Monate später, am 15. Mai 1903. Was genau passiert in dieser Zeit, ist unklar. Dönny möchte auch seine Beschreibung noch ergänzen. Er möchte nämlich für Schulzwecke noch dazu haben. Der Direktor des Patentamts, dieser Friedrich Haller, der lehnt das aber dann aus sachlichen Gründen ab. Das gehe nicht. Nachvollziehbar. Und dann im gleichen Jahr, am 24. September, erlischt auch das Patent wieder, weil, Ironie, die Innovation, die kostet. Also Dönny bezahlt die zweite Jahresgebühr für das Patent nicht. Man weiß aber nicht, warum.
Gibt denn Dönny diese Idee dieses Erdreliefs auf? Oder heißt das, dass er zumindest nicht glaubt, dass sich das irgendwie kommerziell verwerten lässt?
Ja, ich glaube, er gibt es nicht auf. Also er publiziert dann 1904 seine vierte, die letzte Broschüre, Gott, der Vater, der Schöpfer der Natur, die Erde steht, die Sonne geht. Und da wird er dann noch ganzheitlicher, kosmologischer. Er baut auch ein neues Relief, das zugleich eine richtige Weltuhr ist. Und auf der Uhr sind dann feine, dünne Pfeile, die auf die wichtigen Städte zeigen, New York, Paris, St. Petersburg, Melbourne und natürlich Luzern. Und die Uhr zeigt den Gang der Sonne über die Erde hinweg. Und das Uhrwerk ist so präpariert, dass der Zeiger in 24 Stunden eben nicht zweimal, sondern nur einmal rundherum geht, wie die Sonne. Und der Zeiger zeigt dann quasi an, wo über der Erde die Sonne gerade zu finden ist. Also ist auch das wieder ein Kunstwerk. Und schon 2 Jahre vorher, 1902, hat er in der zweiten Broschüre geschrieben, Sonne, Mond und Sterne gleichen den Zeigern einer Uhr unserer Erde und von dieses großen, allmächtigen Meisters Hand an sie gebunden sind. So in dieser Art. Also er fabuliert da, dass die Sonne durch göttliche Kräfte an die Erde gebunden sei und wie eine Uhr kreise. Und Dönny liegt mit dieser neuen Uhr, die er da konstruiert, eigentlich auch wieder voll im Trend. Also er versucht sich da auch anzupassen, weil um 1900 bricht ein Hype aus. Weltuhren sind absolut im Trend. Der Schwarzwälder Uhrmacher Friedrich Noll zum Beispiel hatte 1899 in Zürich im Haus Metropol eine mechanisch-astronomische Weltuhr präsentiert, wo man gegen Eintritt diese Uhr auch bestaunen konnte. Es gab auch zahlreiche Berichte darüber, in der NZZ zum Beispiel. Und Nolls Uhr, das ist so ein 4,5 mal 4 Meter großes Möbel, das da die Sekunden, die Minuten, Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre zeigt. Auch die Hauptfeste der Christenheit, die 12 Apostel und die Rotation der Sonne, des Mondes und der Erde anhand eines beleuchteten Modells. Also das ist auch so eine ganzheitliche Uhr, die eigentlich alles erklärt und alles anzeigt. Und Dönny möchte das natürlich irgendwie aufgreifen. Und er schreibt in seiner Broschüre dann über dieses neue Relief, es sei für Schulzwecke und da werde es die besten Dienste leisten. Denn es wird und muss mit der Zeit sich als das einzig richtig Natürliche und Wahre durchsetzen. Sein Anspruch ist klar. Dieses Modell wird Schule machen, wird sich durchsetzen und er strebt da schon immer noch in diese didaktische Ecke.
Er will die Sichtweise auf die Welt verändern.
Ja.
Jetzt zur Schlüsselfrage, wenn man diesen Kosmos von Dönny verstehen will. Wir haben es ja schon angetönt. Woher hatte der Mann seine Ideen für eine flache Erde? Was bringt jemanden wie ihn dazu, zu sagen, die Erde sei eine Scheibe und sich da wirklich ganz tief reinzudenken, das durchzudeklinieren? Ist er mit seiner Perspektive ein Einzelgänger? Gibt es da so eine ganze Szene, wie man heute vielleicht sagen würde?
Ja.
Lässt sich überhaupt feststellen, wo seine Ideen herkommen?
Ja, das ist tatsächlich der schwierige Part in dieser Geschichte. Es gibt mehrere Ansätze. Wir starten mal ganz oben, also eine Annäherung in mehreren Schritten. Es gibt ganz generell einen Wandel gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Also es ist eine Zeit, in der neue Perspektiven auf die Welt aufkommen, neue Darstellungsformen auch. In Luzern zum Beispiel, in Dönnys Nachbarschaft, eröffnet schon 1873 der Gletschergarten. Das sind 15 ausgebuddelte Gletschertöpfe, also riesige Vertiefungen im Boden, die vom Reuss-Gletscher in der Eiszeit geformt wurden. Und über die konnte man gehen und so ein Bild von der Erde aus längst vergangener Zeit gewinnen. Und in diesem Gletschergarten, spannend, gibt es auch einen Relief oder gab es einen Reliefraum, wo zum Beispiel ein Großrelief der Urschweiz ausgestellt wurde, also eine dreidimensionale Oberfläche der Erde, wie sie war. Und das ist damals eine völlig neue Perspektive auf die Welt. Das hatte man so noch nicht gesehen. Und der Schweizer Xaver Imfeld erhält zum Beispiel 1889 an der Pariser Weltausstellung eine Goldmedaille für sein Relief der Gotthardbahn. Auch spannend.
Okay.
Wir haben ja auch mal gesprochen über Flugbilder. Auch die kommen in dieser Zeit auf. Also die Ballonfotografie, die Vogelperspektive an Sicht, also nicht nur die Gipfelsicht, sondern Aufsichten von der Erde, der Erdoberfläche. Es entstehen Stereoramas, so eine Art Illusionstheater. Ein Betrachter bleibt im Mittelpunkt stehen und riesige Bilder ziehen am Betrachter vorbei und suggerieren, dass die dargestellte Welt am Betrachter vorbeizieht, also der Betrachter steht, die Erde rundherum geht.
Ja.
Und um 1900 ist auch die Zeit, als die großen Expeditionen zu Nord- und Südpol stattfinden. Also der Nordpol ist bereits entdeckt, belegt, aber der Südpol noch nicht erreicht, weil alle Expeditionen bis dahin gescheitert sind. Also es ist gut möglich, dass der Südpol eigentlich ein gigantischer Eisgürtel sei.
Du hast ja vorhin den letzten Titel genannt seiner Broschüre, wo Gott auch explizit erwähnt wird, nur schon im Titel.
Mhm.
Er nimmt auch sonst Bezug auf Gott. Er hat dieses Heimatmilieu der Zentralschweiz sehr religiös geprägt, sehr katholisch geprägt, katholisch-konservativ. Und ja, auch beim Thema flache Erde und Kosmos, da irgendwie kommt man da ja unweigerlich auf den Bezug auch zur Kirche, kirchliche Lehre, die ja lange sagte, dass die Erde im Zentrum des Alls stehe. Spielt diese Vorgeschichte eine Rolle für Dönny?
Auch die Kirche oder die Religion kann in gewissem Maße als Antwort auf die Frage, woher hat er denn seine Idee herangezogen werden. Also grundsätzlich wehrt sich die Kirche im 19. Jahrhundert nicht mehr gegen das heliozentrische Weltbild, also dass die Sonne im Zentrum unseres Sonnensystems steht, weil die wissenschaftliche Lehre hat sich schlicht als Common Sense etabliert. Also dieses kopernikanische Weltbild, dass sich die Erde um die Sonne dreht, das ist schlicht zu dominant. In Deutschland aber gibt es einige reformierte Fundamentalisten, Pastoren, die diesen Kopernikanismus bekämpfen. Einer der ersten ist Karl Schöpfer, ein Gymnasiallehrer, Hochstapler auch ein bisschen. Und der hat ab den 1850ern verschiedene Schriften veröffentlicht und Schöpfer schreibt darin zum Beispiel: Kopernikus-System, Keplers Gesetz, Newtons Dogma, alle drei sind Erzeugnisse der Fantasie, werden durch keine wahrnehmbaren Beobachtungen unterstützt, erklären keine einzige der am Himmel vorgegebenen Erscheinungen, widersprechen vielmehr allen gegründeten Wahrnehmungen der wahren Astronomie. Also kurz, man kann es ja selber sehen, es stimmt nicht. Und Schöpfer bleibt zwar ohne Resonanz, aber er ist einer, der quasi dieses Milieu mitkreiert und Resonanz erfährt dann aber ein Prediger namens Gustav Friedrich Ludwig Knack, als er 1868 mit einer etwas fahrigen Aussage sehr ungewollt einen öffentlichen Kulturkampf losgetreten hat. Er hat nämlich an einem Kirchentreffen in Berlin auf eine Frage eines liberalen Kirchenmanns ja ein bisschen salopp geantwortet. Der hat ihn gefragt, er werde doch kaum mit der Bibel glauben, dass die Erde stillstehe und die Sonne um sie gehe. Und Knack entgegnete dann salopp. Und das erinnert dann auch wieder ein bisschen also an die Evangelikalen in den USA zur Zeit. Ja, das glaube ich. Ich kenne keine andere Weltanschauung als die der Heiligen Schrift. Und was dann folgt, war ja ein regelrechter Shitstorm. Also es gibt Schmähgedichte, Studierende protestieren gegen Knack, schreiben üble Briefe, 120 Berliner Intellektuelle unterzeichnen ein Manifest gegen Knack und sie schreiben, über die Gesetze der Naturwissenschaft ist die Heilige Schrift, das Buch des religiösen Lebens, nicht maßgebend. Die Erde bewegt sich um die Sonne. Und es kommt dann dieser öffentlich ausgetragene Kampf, ja, wird dann quasi überall auch darüber berichtet und Knack erhält auch Unterstützung, weil für die Konservativen ist das dann so eine Art Weckruf, aus der Defensive zu kommen. Man müsse am rechten Glauben festhalten. Und das ist auch so ein Milieu, das als Erklärung herangezogen werden kann, dafür, woher Dönny seine Ideen hat.
Okay, aber da bleibt immer noch die Frage offen, woher denn diese anderen Figuren, diese Knacks, diese konservativen Fundamentalisten, wo denn die Idee der flachen Erde herhaben, im 19. Jahrhundert? Weil, ich meine, ja eben, wissenschaftlich ist die Lage, glaube ich, klar. Und bereits im Mittelalter taten ja christliche und islamische Gelehrte auch gleichermaßen die Idee der flachen Erde als Unsinn ab. Es ist auch nicht so, dass das irgendwie eine religiös aufgeladene Frage unbedingt war. Wie also kommt diese Idee im 19. Jahrhundert wieder auf?
Ich glaube, diese Pastoren und klerikalen Konservativen, die übrigens auch sehr spannend einige Publikationen herausgeben, in denen dieser Satz, die Erde steht, die Sonne geht, immer wieder erwähnt wird, wo auch Dönny möglicherweise über Medienberichte davon erfahren hat, von dieser Kontroverse, die haben diese Idee wahrscheinlich auch nicht selbst in die Welt gesetzt, sondern es gibt so zwei mögliche Quellen im 19. Jahrhundert, die diese Idee wieder aufbringen. Das eine ist eine Broschüre von 1819, die heißt The Anti-Newtonian, von einem anonymen Autor in London erschienen. Und darin sind eigentlich alle wesentlichen Elemente der Scheibenerde-Theorie enthalten. Und diese Broschüre, die erhält nicht wahnsinnig Resonanz und der Durchbruch für die Idee kommt eigentlich mit einem Buch von 1828. Und dieses Buch heißt A History of the Life and Voyages of Christopher Columbus. Also es ist eine Columbus-Biografie des US-Schriftstellers Washington Irving. Und ganz wichtig und wesentlich, diese Biografie, ja, ich würde nicht sagen ein Hoax, aber Irving schreibt sehr fantasievoll diese Story, webt auch so pseudowissenschaftliche Quellenverweise ein, als wäre das alles sehr gut abgesichert und glaubwürdig. Und er schreibt, zu Zeiten von Kolumbus seien die bornierten Gelehrten und Philosophen des Mittelalters davon ausgegangen, dass die Erde flach sei. Und damit setzt er ein Bild in die Welt, das so nicht stimmt. Und der US-Historiker Jeffrey Burton Russell sieht in Irving den Hauptverantwortlichen dafür, dass in der Neuzeit überhaupt die Vorstellung sich durchsetzen konnte, dass die früheren Gelehrten dachten, die Erde sei flach. Also du hast das vorhin ja gesagt, die christlichen und islamischen Gelehrten auch des Mittelalters, die haben diese Idee eigentlich bereits als Unsinn abgetan. Aber im 19. Jahrhundert findet dieses Shift statt, wo man sagt, die hätten alle an eine flache Erde geglaubt im Mittelalter. Und, das lässt sich nicht beweisen, aber sehr wahrscheinlich hat dann der Exzentriker Samuel Burley Robotham Irvings Buch gelesen. Vielleicht hat er sogar diese Anti-Newtonian-Broschüre gelesen. Und Robotham hat dann etwas begründet, was wir heute noch kennen. Er wird nämlich jener Mann sein, der die Flat-Earth-Bewegung ins Leben ruft und weltweit Furore macht.
Stand denn Dönny in Kontakt mit diesen Flacherdern? Oder hat er diese Schriften auch gelesen? Wissen wir das?
Ja, ein direkter Kontakt ist nicht beweisbar. Aber wenn wir uns so ein bisschen die Entstehung auch dieser Bewegung anschauen, dann ist das auch aufschlussreich und hat gewisse Parallelen auch zu dem, was Dönny dann macht. Also Robotham begann im Sommer 1839, also vor der Geburt von Dönny, in Manea in Ostengland seine Flacherdentheorie zu propagieren. Und Manea ist am Bedford-Kanal, das ist ein schnurgerader Kanal, läuft etwa über 10 Kilometer. Und da findet dieses weltberühmte Experiment statt. Hast du sicher auch schon davon gehört, haben wahrscheinlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer schon mal mitbekommen. Robotham steigt in diesen Kanal und beobachtet durch ein Fernrohr ein Boot mit einer Flagge am Mast und dieses Boot rudert von Robotham weg. Und er kann es sehen, bis das Boot an der Valney-Brücke ankommt, 10 Kilometer entfernt. Und Robotham behauptet nun, die Erde könne nicht rund sein. Denn wenn sie das wäre, dann könnte er das Schiff eigentlich gar nicht mehr sehen. Es müsste nach seinen Berechnungen etwa 3,5 Meter unter seinem Sichthorizont sein. Und auch hier keine Ahnung, wie er rechnet. Mathe teilen wir ja gewisse Schwächen. Aber ich glaube, eine Krümmung von mehr als 3 Meter über 10 Kilometer hinweg, das wäre eine ziemlich kleine Kugel. So.
Ja.
Aber jedenfalls, er nimmt dieses Experiment auch hier so quasi empirischer Zugang, so pseudowissenschaftlich, und veröffentlicht dann etwa 10 Jahre später 2 Pamphlete. Die Erde ist flach, schreibt er da, ist eine runde Scheibe im Zentrum der Nordpol, am Rand eine Eiswand, damit das Wasser nicht abfließt. Sonne, Mond und Sterne seien nur ein paar tausend Kilometer über dieser Scheibe. Und, auch ganz wichtig, Robotham liebt die Öffentlichkeit. Also er tritt öffentlich auf, er hält Vorträge, sogar im Königlichen Observatorium von Greenwich. Und er gründet dann die Zetetic Society. Und Zetetic, das ist abgeleitet vom griechischen Zeteo, das heißt suchen und prüfen. Und er versteht sich, oder Robotham und seine Jünger, die verstehen sich so als Verteidiger der wissenschaftlichen Wahrheit. Und vor allem sehen sie sich im Kampf gegen eine elitäre Verschwörung. Also so, ja, erinnert auch sehr an die heutige Zeit. Also diese Zetetics, die sehen sich als Sprecher für das Volk und für die Bibel. Very mager. Und Robotham publiziert dann 1865 sein Opus Magnum inklusive Weltkarte. Und das heißt Zetetic Astronomy, The Earth, Not a Globe, an Experimental Inquiry into the Figure of the Earth, Proving it a Plane. Und wie später Dönnys Karte und Reliefs hat auch schon Robotham Segelschiffchen auf der Karte platziert, einen Strahlenkranz, der die Sonnenstrahlen zeigt. Also das sind eigentlich alle Elemente schon da, die Dönny dann später auch wieder aufbringen wird.
Also kann es ja vielleicht auch sein, dass Dönny sich das ein bisschen abgeschaut hat. Kann man das beweisen?
Ja, das ist die Sache. Es lässt sich nur mit Indizien nachzeichnen. Also es gibt keinen direkten Beweis, aber es ist sehr, sehr wahrscheinlich. Und es ist ja wirklich, es ist schon auffallend, wie die Ideen dieselben sind. Sogar die Darstellungsformen auf der Karte von Dönny und Robotham gleichen sich. Und ziemlich sicher bekam Dönny auch mit, was sich da in England abspielte, weil, und das ist ganz spannend, Robotham hatte einen Schüler, John Hampton. Und von dem hatte Dönny ziemlich sicher gelesen. Und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Hampton, das war so ein Polemiker, streitsüchtig, angriffslustig. Er schrieb zum Beispiel, wie lange noch sollen unsere Geologie- und Geografieprofessoren, unsere Schulen und Universitäten unseren Söhnen und Töchtern diese monströsen Absurditäten, diese unbiblischen Vorstellungen eintrichten, allein aufgrund der Autorität halbgläubiger Philosophen und Enthusiasten, deren einziges Vergnügen es zu sein scheint, die göttliche Offenbarung zu ignorieren, wenn nicht gar zu entehren und in Verruf zu bringen. Also der ist schon auf Krawall gebürstet und publiziert dann 1869 sein Hauptwerk mit einem ewig langen Titel, also noch länger als Robotham's. Und dieser Titel beginnt dann mit «The Popularity of Error and the Unpopularity of Truth». Also auch hier ganz klar dieses Anti-Establishment-Bild, dieser Gestus, die Wahrheit ist unbequem, sie ist unpopulär, aber das, was wir euch hier sagen, das ist eben doch die Wahrheit. Und dieser Hampton, dieser streitsüchtige Pseudowissenschaftsbully, der fordert dann den damals sehr prominenten Vermessungsingenieur und Forscher Alfred Russel Wallace heraus, bietet ihm eine 500-Pfund-Wette an und er sagt, er, Hampton, könne beweisen, dass die Erde flach sei und er will das beweisen, indem er das Experiment am Bedford-Kanal wiederholt. Und die Absicht ist klar, er will diesen Forscher Wallace demütigen und Wallace, der nimmt Hampton natürlich nicht ernst, denkt, das ist irgendein dahergelaufener Irrer, lehnt ab, will Hampton auch nicht öffentlich demütigen, weil Wallace weiß natürlich, Hampton wird mit Sicherheit, 100% wird er diese Wette verlieren, aber Hampton insistiert und schließlich willigt Wallace dann doch ein und am Tag der Wette kommen auch ganz viele Schaulustige an diesen Kanal, es ist so ein Popcorn-Moment, die meisten halten Hampton nämlich für einen absoluten Irren, einen Spinner und das Ergebnis der Wette, ja, festgestellt durch einen Schiedsrichter, Hampton, wie erwartet, verliert, die Krümmung der Erde sei sichtbar, ergo ist die Erde eben doch keine Scheibe. Aber Hampton, der Hitzkopf, ja, der akzeptiert die Niederlage nicht. Also er klagt dann wegen Betrug, bedroht Wallace auch und muss schließlich wegen Verleumdung und Morddrohungen ins Gefängnis. Und Wallace, der wird dann von seinen Kollegen auch noch gerügt, weil er sich überhaupt auf diese Wette eingelassen habe mit diesem Scharlatan. Und Alan, relevant für unsere Geschichte ist das, weil diese Wette ist für die Synthetics ein Debakel. Also da wird weit über England hinaus davon berichtet und 1870 schreibt sogar das Luzerner Tagblatt über Hamptons Wette mit Wallace. Diese Wette, das war eines der großen Medienereignisse in Europa und darüber hinaus. Also die Presse weltweit berichtete darüber und es scheint auch mehr als ein Zufall zu sein. Dönny wird 1902 in einer Broschüre schreiben, dass er seit mehr als 30 Jahren am Thema forsche und lese. Habe ich ja eingangs auch gesagt. Und 1870 ist sehr wahrscheinlich der Zeitpunkt, an dem Dönny ja zum ersten Mal mitbekommt, was da möglicherweise auch noch an Ideen zur Erdgestalt vorhanden ist. Also diese Scheibenerde-Theorie, vielleicht, sehr wahrscheinlich beginnt er da, sich damit zu beschäftigen. Und um diese Geschichte der Flacherde-Bewegung noch abzuschließen, bis um 1900 werden zahlreiche Broschüren und auch Flacherde-Karten aus diesem Dunstkreis der Synthetic Society erscheinen. In Amerika zieht ein Flacherdler und Baptistenprediger in Virginia durchs Land, hält Reden vor tausenden Zuhörern und der Titel seiner Rede übersetzt «Die Sonne geht, die Erde steht». Und das passiert alles, bevor Dönny publiziert. Also das Fazit, es lässt sich kein direkter Kontakt zwischen Dönny und den Flat Earthlern beweisen, aber sehr, sehr wahrscheinlich gibt es in irgendeiner Form einen Austausch.
Ja, das muss man vermuten, nachdem man diese Indizienkette sieht. Wenn wir zu Dönny zurückkehren, zu seinen Schriften auch, welchen Impact hatten die unmittelbar? Also heute kennt man ja den Mann nicht mehr, aber wie wirkt er in seiner Zeit? Lässt sich dazu etwas sagen?
Ja, der Impact ist sehr wahrscheinlich nicht wirklich vorhanden. Also es ist zwar schwierig herauszufinden, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass Dönnys Schriften quasi unbeachtet blieben. Es sind keine weiteren Schriften bekannt, die eine Rezeption Dönnys nahelegen. Seine Schriften sind nicht mal, und das fand ich einen sehr spannenden Fact, seine Schriften sind nicht mal in der 1895 gegründeten Nationalbibliothek überliefert. Und die Nationalbibliothek, die hätte ja eigentlich den gesetzlichen Auftrag, also die ist gesetzlich verpflichtet dazu, alle Druckerzeugnisse aus der Schweiz oder von Schweizerinnen zu sammeln. Und da sind diese Broschüren von Dönny nicht überliefert. Und 1904, also nach der letzten Publikation, tritt Melchior Dönny dann auch komplett aus dem Geschäftsleben zurück. Er übergibt seine florierende Molkerei seinem damals 23-jährigen Sohn, Melchior Dönny Junior, aber macht das irgendwie halbherzig. Also er vermietet das Geschäft dem Sohn, der zum Pächter wird. Dönny will weiterhin die Kontrolle haben, will die Geschäftsbücher einsehen, kann nicht wirklich loslassen. 1907, also schon 3 Jahre später, kommt es dann zum Knall. Der Vertrag zwischen Vater und Sohn wird gekündigt. Der Sohn erkrankt dann auch an multipler Sklerose, wird zum Pflegefall. Dönny Senior will nicht aufkommen für den Sohn, als dieser sich verschuldet, weil er findet, der Sohn sei ein Taugenicht, sein Müßiggänger. Also da kommt dann auch so ein Familienstreit ans Licht. Dönny geht mit Anwälten bis vors Gericht. Und auch sonst wird Dönny eigentlich von den Ereignissen der Zeit überholt, also auch in seinen Ansichten. 1911 entdeckt Roald Amundsen den Südpol und ja, damit ist auch ein weiterer Beweis dafür geliefert, dass die Erde keinen Eiswall an den Rändern haben kann. Es kommt zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs, der Große Krieg, die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts nimmt Dönny sehr mit, wie viele der Zeitgenossen auch, also sein spiritualistisches Weltbild auch, das er skizziert in diesen Broschüren vom Werden und Vergehen, wird da massiv erschüttert und am 18. Juli 1916 erhängt er sich in seiner Wohnung, also er begeht Selbstmord. Hatte bereits 3 Jahre zuvor eine letztwillige Verfügung aufgesetzt, dass sein Erdrelief das gemeinsame Eigentum der Erben werden soll und er schrieb darin, also in dieser Verfügung, die Sache hat unbedingt eine Zukunft. Sie fußt auf der natürlichen Grundlage und muss früher oder später zu allgemeiner Erkenntnis gelangen. Also ich glaube, er war bis zum Schluss überzeugt, dass sein Weltbild, diese flache Erde, sich durchsetzen würde, durchsetzen müsse. Aber einen Impact, eine Resonanz hat er nicht wirklich erfahren.
Ja, also auch eine tragische Figur am Schluss. Wir wissen es, die Theorie der Scheibenerde hat sich nicht durchgesetzt. Aber trotzdem, präsent ist sie immer noch. Es gibt diese Ideen immer noch. Man findet auch auf den Social-Media-Kanälen, diversen Kanälen, wenn man das zusammenzählt, dann kommt man schon auf ein paar hunderttausend Follower, die diese Leute noch haben. Auch die Gesellschaft da, die existiert noch. Eher vielleicht als ja, Sache, über die man sich lustig macht. Oder vielleicht sind da auch Follower dabei, die sich eher aus Amüsement diese Sache immer noch verpflichtet fühlen. Wenn wir es jetzt zum Schluss bringen, dieser eindrückliche Fall, dieses Melchior Dönny, der sich, ich würde sagen, ein bisschen selbst radikalisiert hat, wenn man das mit dem heutigen Jargon betrachten will. Was sagt dieser Fall aus über Wissenschaftsskepsis, Anti-Establishment-Erzählungen und ja, vielleicht auch Verschwörungsglauben?
Ja, ich glaube oder ich persönlich finde diesen Fall auch spannend, weil er zeigt, man muss kein Spinner sein, kein wilder Verschwörungstheoretiker. Dönny hat mit der Haltung des Skeptikers argumentiert, des alltagserprobten Praktikers, hat er die Ideen vorgebracht. Und es hat ja durchaus was. Wer kann aus dem Stand beweisen, dass die Erde rund ist? Noch einmal, oder? Also die Frage, gib mir einen Beweis, weil all unsere Sinne sagen uns das Gegenteil. Und wenn nun jemand kommt und heute würde man sagen, alternative Fakten präsentiert, dann kann das je nachdem eben schon auch in Versuchung führen oder zumindest die gängige Erzählung kritisch beleuchten. Und von da ist es dann halt eben auch nicht mehr weit zum Verschwörungsimpetus. Man darf ja wohl noch Fragen stellen und kritisch sein und so weiter. Und ich glaube, diese Scheibentheorie, die Dönny da aufbringt um 1900, die zielt auch auf einen neuralgischen Punkt in der modernen Wissenschaft, nämlich dem, ja, du hast es mal angetönt, diesem überhöhten Selbstbewusstsein und dem Selbstverständnis der Zunft selbst. Also gerade in diesem 19. Jahrhundert werden zwei Personen mythisiert, zu Mythenfiguren der Wissenschaft destilliert, also dieser Fall von Galileo Galilei und Christoph Kolumbus. Galilei wird im 19. Jahrhundert die Heldenfigur der modernen Wissenschaft, weil er sich eben gegen ein religiöses Establishment durchgesetzt hat, gegen ein rückständiges, unwissenschaftliches Establishment und gegen diese obskuren Weltvorstellungen. Und Galilei zeigt, die Moderne, der Fortschritt setzt sich durch. Auch diese Columbus-Erzählung von Washington Irving inszeniert diesen Gegensatz, also dass Columbus mit seiner Amerikafahrt die Kugelgestalter Erde bewiesen haben, entgegen allen naiven Glaubenssätzen der Zeit. Und das stimmt zwar nicht, ist wissenschaftlich nicht haltbar, aber im 19. Jahrhundert hat diese Kolumbus-Erzählung eben auch mitgeholfen, diesen Gegensatz zu kreieren zwischen moderner Wissenschaft, Fortschritt und dieser alten, verstaubten Weltsicht. Und ich glaube, dieser Impuls ist in gewisser Weise erhalten geblieben. Also die Gegenwart ist der Vergangenheit überlegen. Man weiß heute viel mehr als früher. Das stimmt auch oft, aber das kommt sehr oft auch mit einer gewissen Arroganz einher. Und gleichzeitig müsste man eigentlich als seriöser Wissenschaftler immer auch sagen, Theorien, wissenschaftliche Erklärungsmodelle, die kann man und die soll man auch mit Skepsis anwenden. Und es stellt sich dann die Frage, wie geschieht das? Wenn ich das natürlich nur pseudowissenschaftlich tue, dann spiele ich nicht mit den gleichen Maßstäben. Aber ich glaube, es ist ein ganz schmaler Grat zur Verschwörung, zu diesem Anti-Establishment-Impuls, zu diesen Pseudowissenschaften. Und ich glaube, das ist etwas, das gerade heute in unserer Zeit wieder äußerst relevant wird. Urs Haffner bringt in seinen abschließenden Zeilen noch ein Fun Fact, den ich auch noch aufgeschrieben habe. Es gibt eine Umfrage von 2023, dass 16% der Französinnen zwischen 18 und 24 Jahren eine flache Erde für möglich halten. Also das ist natürlich erschreckend, was die Franzosen da abliefern. Das kennen wir natürlich nicht anders, aber ja, es zeigt schon auch gewisse Gewissheiten, wo man denkt, das müsste eigentlich längst geklärt sein, die können auch wieder bröckeln. Ja. Und ich glaube, Dönny zeigt das exemplarisch, wie wenig es braucht oder welche Faktoren da reinspielen, damit Menschen ja gewisse alternative Theorien entwickeln.
Selbst Menschen, die, das ist heute sehr klar geworden, die aus der Mitte der Gesellschaft kommen. Und das haben wir auch gesehen in den letzten Jahren, dass viele Ansichten, eben die sich auch gegen den Mainstream wenden, dass die auch wirklich getragen werden, dann zum Teil überraschend vielleicht von Menschen, Exponenten, die auch aus der Mitte der Gesellschaft kommen. Und ich finde, das war jetzt ein sehr schönes, instruktives Beispiel, dieser Fall, dieses Melchior Dönny und seiner flachen Erde, die das sehr schön gezeichnet hat. Und damit kommen wir jetzt ans Ende unserer kleinen, ich würde sagen, es ist fast eine Miniserie, wo wir jetzt uns in zwei Teilen angeschaut haben, an zwei ganz verschiedenen Beispielen, einmal an den Wettermachern, jetzt einmal an den Flacherdlern, wie diese Mechanismen spielen und auf was sie sich stützen und auch wie sie ein bisschen erklären, warum gewisse Ansichten, die für die meisten Menschen irgendwie irrational wirken, warum die trotzdem so eine Wucht und einen Einfluss entwickeln können. Vielen Dank, Mirko, und vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr dabei wart. Ihr hört uns bald wieder. Folgt uns, liked uns, teilt uns, empfehlt uns weiter. Und wir freuen uns auch immer, wenn wir von euch direkt hören. Das war's von heute. Ich wünsche euch eine gute Adventszeit. Bye bye.
Behaltet den Horizont im Auge. Bis bald.